Stellen Sie sich einmal das prachtvolle Gebäude des deutschen Sozialstaats vor.
Mhm.
Solides Fundament, großzügige Architektur, eigentlich ja ein Versprechen von Sicherheit und Würde.
So die Theorie, ja.
Aber mitten in diesem Bauwerk, da steht eine Treppe. Eine breite, einladende Treppe, die nach oben führt, zur Teilhabe und Selbstverwirklichung. Und das Problem ist nur, diese Treppe endet abrupt im Nichts.
Sie führt ins Leere.
Genau. Und genau um diese unvollendete Treppe geht es in den Unterlagen, die Sie uns geschickt haben.
Und die Kernbotschaft dieser Schriften ist ein einziger Paukenschlag. Sie lautet eben nicht, bitte gebt uns eine Chance.
Sondern
das Recht auf Startkapital für eine Existenzgründung ist kein Almosen, das man erbetteln muss. Es ist ein einklagbarer Anspruch. Ein Recht, das sich nicht aus irgendeiner politischen Laune ableitet, sondern direkt aus dem Fundament dieses Gebäudes, dem Grundgesetz.
Unsere gemeinsame Aufgabe wird es also sein, dieses außergewöhnliche Buchprojekt für Sie mal zu sezieren. Das ist ja eine Mischung aus juristischem Traktat und, man muss es so sagen, einem literarischen Wutanfall.
Ja, die Autoren selbst bezeichnen ihren Stil, und das ist ein direktes Zitat, als wahnhaftes Querulantentum.
Das ist eine Kampfansage. Wir tauchen also ein in einen Orkan aus beißender Ironie, strategischer Prozessführung und einer Sprache, die nicht um Reformen bittet,
sondern den Abriss der unvollendeten Treppe fordert, um endlich eine neue, funktionierende zu bauen.
Schnallen Sie sich an, das wird keine gemütliche Besichtigung. Okay, dann fangen wir mal im Fundament an, bei diesem fast schon monströsen Begriff. Psychosoziokulturelles Existenzminimum.
Mhm.
Das klingt erstmal nach Juristenprosa, die niemanden vom Hocker reißt. Aber in Ihren Unterlagen wird das zur zentralen Waffe geschmiedet. Was genau verbirgt sich dahinter?
Im Grunde ist die Idee ein Frontalangriff auf diese verkürzte Vorstellung, der Staat müsse einen nur davor bewahren, auf der Straße zu erfrieren oder zu verhungern. Die Quellen stützen sich da auf ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2010.
Okay.
Das Gericht hat damals im Grunde gesagt, die Würde des Menschen, das Fundament unseres Grundgesetzes, bedeutet mehr als nur die rein physische Existenz.
Also nicht nur überleben, sondern leben können.
Genau. Es geht auch um die reale Chance, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Autoren brechen das auf drei Dimensionen herunter.
Nämlich?
Erstens, das Physische. Klar, Essen, Wohnen, Gesundheit. Das ist die Basis.
Verstehe.
Zweitens, das Soziokulturelle, also Zugang zu Bildung, Kultur, die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die dritte Dimension, das Psychische.
Das Psychische.
Genau, und damit sind Selbstwirksamkeit, Sinnstiftung und Autonomie gemeint. Die Fähigkeit, das eigene Leben als sinnvoll zu erfahren und es selbst in die Hand zu nehmen.
Und genau hier wird es für neurodiverse Menschen, die Quellen fokussieren sich ja stark auf Menschen im Autismus-Spektrum, zur Überlebensfrage.
Ja?
Denn soziale Teilhabe klingt ja erstmal gut, aber für viele bedeutet das Standardmodell Großraumbüro 9-5 Smalltalk in der Kaffeeküche eben nicht Teilhabe, sondern die reinste Qual.
Das ist der Kern des Arguments. Die Quellen sagen, das klassische Verständnis von Teilhabe ist für diese Gruppe eine Farce. Wenn der reguläre Arbeitsmarkt für dich strukturell verschlossen ist, die Unterlagen nennen eine Beschäftigungsquote von unter 10% für Autisten, das muss man sich mal vorstellen.
Unter 10%? Wahnsinn!
Dann ist das Gerede von Teilhabe nur noch zynisch. Dann wird die Verweigerung von Startkapital für eine selbstbestimmte Gründung, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist, zur aktiven Blockade von Sinnstiftung.
Es ist die Verweigerung des psychischen Existenzminimums.
Genau.
Die Argumentationskette ist also, der Staat hält dich physisch am Leben, sperrt dich aber in einen Raum ohne Türklinke.
Schönes Bild, ja.
Er gibt dir Essen, verweigert dir aber das Werkzeug, um dir deinen eigenen Tisch zu zimmern.
Exakt.
Die unvollendete Treppe ist also nicht nur ein Baufehler. Sie ist eine bewusst installierte Barriere, die dich im Erdgeschoss der Abhängigkeit gefangen hält.
Exakt. Die Autoren nennen das die Verwaltung von Hoffnungslosigkeit. Der Staat erfüllt seine Pflicht formal, aber er sabotiert den eigentlichen Sinn der Verfassung, ein Leben in Würde zu ermöglichen, das diesen Namen auch verdient.
Damit steht das theoretische Fundament. Aber die Autoren belassen es ja nicht bei dieser Anklage. Die Unterlagen, die sie uns geschickt haben, lesen sie streckenweise wie eine militärische Operationsplanung.
Ja, das tun sie.
Ein regelrechter Schlachtplan für den Sturm auf die Gerichte. Wie genau wollen die diese abstrakte Idee in einklagbares Recht verwandeln?
Sie entwerfen eine mehrstufige Eskalationsstrategie, die an Kaltblütigkeit kaum zu überbieten ist.
Es beginnt national mit Musterklagen vor den Sozialgerichten.
Okay.
Die Stoßrichtung ist dabei die bisherige Praxis, dass Gründungszuschüsse eine reine Ermessensleistung, also ein Gnadenakt des Jobcenters sind, als verfassungswidrig zu entlarven.
Und auf welcher Grundlage?
Sie zielen auf zwei zentrale Grundrechte. Erstens, die Berufsfreiheit. Die Quellen argumentieren, dass das Recht, seinen Beruf frei zu wählen, eine leere Hülle ist, wenn einem systematisch die Mittel verweigert werden, diesen Beruf auch auszuüben.
Das ist, als würde man jemandem das Recht zu schwimmen garantieren, ihn aber in der Wüste aussetzen.
Genau der Punkt. Und zweitens, das Gleichbehandlungsgebot. Hier wird argumentiert, dass die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt durch die Verweigerung von Alternativen zementiert wird. Aber die Kritik geht ja noch viel tiefer. Die Autoren greifen nicht nur die Jobcenter an, sondern das ganze System. Sie sprechen von einer Verschmelzung der Staatsgewalten und malen das Bild eines kafkesken Marionettentheaters. Das ist schon starker Tobak.
Das ist es.
Was meinen die damit?
Sie zeichnen damit ein wirklich düsteres Bild. Stellen Sie sich das so vor. Die Jobcenter sind die Marionetten. An ihren Fäden zieht die Bundesagentur für Arbeit als weisungsgebende Behörde.
Mhm.
Und die Sozialgerichte, die eigentlich die unabhängigen Schiedsrichter sein sollten, die prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, werden in dieser Darstellung zu Zuschauern, die dem Schauspiel meist nur noch Beifall klatschen.
Die Gewaltenteilung wird also, laut den Autoren, zur reinen Fassade.
Ein Papiertiger, genau.
Und wenn diese nationale Strategie scheitert, was die Autoren ja anscheinend einkalkulieren, dann wird die europäische Bühne betreten. Sie sprechen in den Unterlagen von Kanonen, die man in Stellung bringt.
Ja, das ist die nächste Stufe der Eskalation. Sie verweisen auf ganz konkrete Dokumente wie die Anfrage des EU-Parlaments zu Autismus und inklusive Beschäftigung von 2021 oder einen EU-Ratsbeschluss von 2023.
Und das sind dann keine Papiertiger?
Das sind für die Autoren keine unverbindlichen Empfehlungen mehr, sondern völkerrechtliche Verpflichtungen, an die Deutschland gebunden ist. Die Argumentation lautet, wenn Deutschland seine eigenen Grundrechte ignoriert, dann zwingen wir es eben über europäisches Recht.
Aber der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist doch steinig. Da gibt es extrem kurze Fristen, oder?
Ja, genau.
Wie wollen die das schaffen, eine derart komplexe Beschwerde rechtzeitig einzureichen?
Das ist der Knackpunkt. Man hat nach der letzten nationalen Entscheidung nur 4 Monate Zeit.
4 Monate, das ist nichts.
Eben. Und hier schlagen die Quellen eine wirklich geniale prozesstaktische Finesse vor, die sie selbst als Tarnkappe bezeichnen.
Eine Tarnkappe? Was soll das im Juristendeutsch heißen?
Das heißt, man reicht innerhalb der Frist erstmal nur einen ganz kurzen formellen Prüfungsantrag ein. Man meldet sozusagen nur an. Hallo, hier sind wir, da kommt noch was.
Ah, okay.
Dieser formale Akt wahrt die Frist, die Uhr wird quasi angehalten und erst danach, wenn der Fuß in der Tür ist, reicht man die eigentliche, hunderte Seiten starke, bis ins letzte Detail ausgearbeitete Beschwerde nach.
So verschafft man sich die nötige Zeit. Clever.
Sehr clever.
Das ist schon erstaunlich. Man stellt sich Aktivismus ja oft als laut, emotional und vielleicht etwas impulsiv vor. Das hier ist das genaue Gegenteil.
Mhm.
Eine eiskalte, bis ins Letzte durchgeplante juristische Operation. Das ist kein wütendes Geschrei, das ist strategische Kriegsführung mit Paragraphen.
Das beschreibt es sehr gut. Die Wut dient als Treibstoff, aber die Maschine selbst ist ein juristisches Präzisionsuhrwerk.
Diese juristische Strategie ist die eine Seite. Aber die Sprache in diesen Dokumenten, die ist ja etwas völlig anderes.
Ja, die ist besonders.
Das ist kein trockener Schriftsatz mehr, das ist ein Manifest. Ein Aufruf, der sich nicht nur an Juristen richtet, sondern an alle Betroffenen, an NGOs, an die Öffentlichkeit. Er will nicht nur Recht bekommen, er will eine Bewegung entfachen.
Absolut. Hier entwerfen die Autoren ihre große Vision. Und sie stellen zwei Modelle des Sozialstaats diametral gegenüber.
Okay.
Auf der einen Seite der verwaltende Sozialstaat, wie wir ihn kennen. Sein Betriebssystem ist Misstrauen. Er ist darauf optimiert, Mangel zu kontrollieren und Missbrauch zu verhindern.
Sein Menschenbild ist der potenzielle Betrüger. den man im Auge behalten muss.
Genau. Und auf der anderen Seite?
Da steht das Ideal eines ermächtigenden Sozialstaats.
Und dessen Betriebssystem?
Vertrauen und Investition. Er versteht sich als Investor in menschliches Potenzial. Er stellt nicht die Frage, was kostet uns dieser Mensch, wenn wir ihn versorgen müssen?
Sondern,
was kann dieser Mensch für sich und die Gesellschaft leisten, wenn wir ihm die verdammten Werkzeuge dafür in die Hand geben?
Und hier wird der Ton dann endgültig polemisch. Ein Appell in den Unterlagen fordert eine gnadenlose Anklage statt einer süßlichen Reformdiskussion.
Ja, das ist eine offene Kriegserklärung an den Status quo. Es wird sogar, und das hat mich wirklich aufhorchen lassen, das Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz thematisiert.
Artikel 20 Absatz 4.
Das ist ja die absolute Ultima Ratio.
Das ist es. Es wird als letztes Mittel ins Spiel gebracht. Für den Fall, dass die Grundpfeiler des Rechtsstaats, wie eben die Gewaltenteilung, systematisch ausgehöhlt und ignoriert werden.
Die Botschaft ist also, wir versuchen es auf dem Rechtsweg, aber...
Aber, wenn der Rechtsweg selbst zu einer Farce wird, behalten wir uns das letzte Mittel vor, das die Verfassung selbst uns gibt.
Aber mal ehrlich... Ein einklagbares Recht auf, ich glaube, die Summe wird mit rund 61.000 Euro beziffert. Startkapital.
Ja, in der Größenordnung.
Würde da nicht jeder Kritiker, jeder Politiker, jeder Steuerzahler sofort aufschreien und sagen, das ist doch unbezahlbar und öffnet dem Missbrauch Tür und Tor?
Das ist exakt der Einwand, den die Autoren erwarten und mit einer brutalen ökonomischen Logik kontern.
Und wie?
Sie machen eine ganz einfache Rechnung auf. Was kostet es die Gesellschaft, einen Menschen ein Leben lang mit Transferleistungen zu versorgen? Über eine Lebensspanne gerechnet kommen da schnell 500.000 Euro zusammen.
Eine halbe Million. Okay.
Demgegenüber steht eine einmalige Investition von 61.000 Euro, die einem Menschen ermöglicht, selbst Steuern zu zahlen, Werte zu schaffen und nicht mehr vom System abhängig zu sein.
Sie drehen den Spieß also um.
Vollkommen. Die Verweigerung von Kapital ist aus dieser Sicht nicht nur ein Verfassungsbruch, sondern schlicht ein Systemdesignfehler.
Ein Designfehler?
Ja. Es ist ökonomisch vollkommen irrational, menschliches Potenzial für eine halbe Million Euro brachliegen zu lassen, nur um eine einmalige Investition von 61.000 Euro zu sparen. Die Autorin fragen provokant, wer ist hier eigentlich der ökonomische Wahnsinnige? Derjenige, der investieren will oder der, der lieber dauerhaft draufzahlt.
Fassen wir das also mal zusammen. Die Quellen, die Sie uns vorgelegt haben, sind ein wirklich außergewöhnliches Amalgam.
Ja, das sind sie.
Sie verbinden eine messerscharfe juristische Analyse mit einer fast schon poetischen Wut und einer glasklaren, radikalen Vision. Und die zentrale Botschaft, die über allem schwebt, ist, in einer modernen Gesellschaft, in der Würde und Teilhabe untrennbar mit der Möglichkeit zur sinnvollen Tätigkeit verbunden sind, ist der Zugang zu Kapital kein Luxusgut.
Er wird zu einem Menschenrecht.
Genau.
Und die Argumentation, so radikal sie im ersten Moment klingt, ist in sich absolut schlüssig. Wenn der Staat die verfassungsmäßige Pflicht hat, ein menschenwürdiges Dasein zu garantieren, dann kann er sich nicht darauf beschränken, das bloße Überleben zu sichern.
Er muss mehr tun.
Er muss auch die Werkzeuge bereitstellen, die ein solches Dasein erst ermöglichen. Die unvollendete Treppe fertig zu bauen, ist demnach keine Frage der Gnade oder des politischen Wohlwollens.
Sondern?
Es ist, wenn man dieser Argumentation folgt, schlicht und ergreifend eine verfassungsrechtliche Pflicht.
Wir lassen Sie mit einem Gedanken aus den Unterlagen allein, der die gesamte Perspektive auf den Kopf stellt. Was, wenn der wahre Wahn nicht im unermüdlichen, vielleicht auch nervtötenden Fordern von Rechten liegt, sondern in einem System, das mit gigantischem Aufwand lieber die Abhängigkeit seiner Bürger verwaltet, anstatt mit einem Bruchteil der Kosten in ihre Freiheit zu investieren.